Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge, da geht es um Fehlgeburten und das Thema Schwangerschaftsverlust. Wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann hört lieber eine andere Folge Eine Stunde Liebe. Natascha Zagorski ist das erste Mal schwanger. In der 10. Woche, da geht sie zur zweiten Kontrolluntersuchung und denkt sich erstmal gar nicht so viel. Ja, und dann kommt alles ganz anders als geplant.
Ich habe mich sehr gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt siehst du gleich wieder dein kleines Baby und siehst nochmal den Herzschlag. Ich habe den Mutterpass überreicht bekommen. Das war auch ein ganz besonderer Moment. Und dann war da diese Untersuchung und auf einmal verdunkelte sich das Gesicht von meinem Gynäkologen und er meinte, das sieht nicht gut aus. Und dann kam sehr schnell der Satz, ich kann leider keinen Herzschlag finden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Episode Eine Stunde Liebe, die rauskommt in einer Woche, in der ein neues, wichtiges Gesetz in Kraft tritt. Ja, Gesetze, Paragraphen und so, ne, klingt vielleicht erstmal nicht so mega sexy, aber es passiert wirklich was Gutes. Ab dem 1. Juni, da treten nämlich neue Regeln für den Mutterschutz in Kraft. Der gilt gestaffelt jetzt nämlich schon ab der 13. Schwangerschaftswoche. Und diese neue Regelung, die haben wir auch Natascha zu verdanken. Nach ihrer Fehlgeburt, da bekommt sie nämlich nicht ohne weiteres eine Krankschreibung von der Klinik, die die sogenannte Ausschabung durchführt. Ausschabung heißt, dass unter Vollnarkose das Gewebe des Fötus und Gebärmutterschleimhaut entfernt wird. Ja, und die sagen ihr eben, sie können ganz normal morgen zur Arbeit gehen, gar kein Problem. Für Natascha aber schon. Und auch bei ihrem Gynäkologen wird sie abgewiesen.
Ich konnte nicht telefonieren. Also ich habe es nicht mal geschafft, bei meinem Gynäkologen anzurufen in der Praxis, weil ich die ganze Zeit einfach geweint habe. Und dann hat mein Mann den Hörer in die Hand genommen und hat aber tatsächlich auch in der Praxis keine Krankschreibung bekommen. Aber der Hausarzt hatte das eben auch in der Familie und meinte dann, ja, er würde mich jetzt erstmal eine Woche krank schreiben. Nach einer Woche ging es aber immer noch nicht und dann musste ich auch persönlich in die Praxis vorstellig werden. Dann hat er gesagt, okay, sie weint immer noch die ganze Zeit, ihr geht's immer noch schlecht. Und dann habe ich noch mal eine Woche bekommen. Aber das war mir auch vorher nicht bewusst. Ich hätte immer gedacht, dass eine Frau bei einer Fehlgeburt automatisch krankgeschrieben wird.
Der neue Mutterschutz, der da jetzt in Kraft tritt, der bedeutet tatsächlich aber noch mehr als einfach nur eine automatische Krankschreibung. Das gucken wir uns später auch noch mal genauer an. Und wie viele Menschen in Deutschland von Fehlgeburten betroffen sind, das kann man tatsächlich gar nicht ganz genau sagen. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen absurd, weil man denkt irgendwie, da muss es doch Statistiken geben. Gibt es tatsächlich nicht, aber es gibt Schätzungen. Und zwar, dass jede dritte Schwangerschaft nicht mit einer Geburt endet. Eine andere Schätzung ist, dass es 90.000 Fehlgeburten pro Jahr in Deutschland gibt. Also das ist schon wirklich eine ganze Menge. Und trotzdem ist es so ein Thema, das oft privat bleibt. Dabei hat das Ganze aber auch eine gesellschaftliche bzw. politische Dimension. Es geht hier einfach um Gesundheitsversorgung, die auch wegen der fehlenden Öffentlichkeit schlechter ist, als sie sein könnte. Das gucken wir uns an mit der Autorin, Literaturvermittlerin und Übersetzerin Christine Koschmieder. Die hat nämlich gerade einen Essay zum Thema Fehlgeburten geschrieben. Dieser Essay, der heißt Das F-Wort, eine feministische Sicht auf sogenannte Fehlgeburten. So, und bevor Christine diesen Essay geschrieben hat, da dachte sie auch so, ja, Fehlgeburten, ne? Ist doch was sehr Persönliches, ist doch so privat. Ich habe sie gefragt, ob sie das jetzt immer noch so sagen würde.
Auf gar keinen Fall. Also darauf lief es ja quasi auch schon ein bisschen hinaus, mal nochmal genau drauf zu gucken, wie es kommt, dass verschiedene den weiblichen oder den reproduktionsfähigen Körper betreffende Vorgänge politischer und gesellschaftlicher konnotiert sind und andere nicht. Und es gibt ja den Überbegriff der Reproductive Rights, der sich sozusagen vor allem eben mit dem Recht über Verhütung zu bestimmen, in welcher Form und ob ich gebäre, gebären darf, gebären kann, wem es zugestanden werden sollte und dergleichen mehr Fragen befasst. Und wenn wir aus einer, ich sage jetzt mal, Deutschlandfunk Nova hörenden oft gut gebildeten akademischen, auf eine bestimmte Art und Weise vorgeprägten, ausgestatteten Zielgruppe auf Fehlgeburten gucken, dann sind das möglicherweise auch Menschen, die im Zweifelsfalle vor allem sich damit befassen oder davon gehört haben, wenn es um den Begriff, dass eine bekannte Person oder man selber betroffen ist und man einen Umgang mit dem Verlust und dem Schmerz sucht. Und dann landet man ganz schnell, auch wenn man mit Menschen darüber spricht und sagt, ich schreibe über oder ich denke über Fehlgeburten, ach so, Sternenkinder. Und das ist sozusagen einer der ersten Impulse, die im Kopf von Menschen aufkommen. Also die Bezeichnung dessen, was da Verlust und vor allem eben als ein Verlust gekennzeichnet und eine Beziehung, die nicht mehr stattfinden kann. Und das ist ja aber nur ein Aspekt. Es gibt ja sozusagen auch die Fragen danach, welche medizinischen Hintergründe gibt es, welche Betreuungssituationen gibt es. Ist es überhaupt so, dass Fehlgeburten immer schon ein Tabuthema waren? Wo kommt denn überhaupt die Scham her, die Menschen empfinden? Wo kommt das Versagensgefühl her? Gibt es noch andere Ansatzmöglichkeiten, darauf zu gucken?
Würdest du mitgehen, dass Fehlgeburten als was sehr Verlustzentriertes besprochen werden? Also, dass es oft so darum geht, dass man jemanden oder etwas verloren hat?
Verlustzentriert ist tatsächlich ein Begriff, der ja auch zentral im Essay vorkommt. Und bei dem Versuch, andere Begriffe als Fehlgeburt zu finden, hat sich zum Beispiel oder beginnt sich im englischsprachigen Raum der Begriff Pregnancy Loss durchzusetzen.
Also Schwangerschaftsverlust.
Genau, Schwangerschaftsverlust, und auch da wird der Verlust betont. Und nichts daran ist falsch. Also nicht, dass jetzt hier irgendwie zu Recht empörte HörerInnen sich melden und sagen, will diese Person uns den Verlust ausreden. Nein, aber das Bemerkenswerte ist, dass es sehr wohl eben auch Menschen gibt, die Scham darüber empfinden, dass sie sich nicht schämen, dass es sich nicht wie ein Verlust anfühlt. Also es gibt historische Forschung, die im 18., 19. Jahrhundert, als Frauen noch überhaupt keinen Zugang zu Empfängnisverhütung hatten und quasi zu Gebärmaschinen auf eine Art auch degradiert wurden und das auch ihre natürliche Funktion zu sein hatte, die sozusagen Fehlgeburten als einzig natürliche Art und Weise einer kleinen Unterbrechung, einer Pause in diesem körperlich extrem belastenden permanenten Gebärvorgang angesehen haben. Und das macht es dann doch auch sehr interessant, darauf zu gucken, dass alle Errungenschaften, die wir heute feiern, nämlich die Möglichkeit, Geburtenkontrolle zu haben und die Antibabypille und dergleichen mehr, dabei aber gleichzeitig den Vorgang einer Schwangerschaft als etwas absolut nur noch Gewolltes und Erstrebenswertes und damit fast schon mit einer Verpflichtung des Funktionierens konnotiert ist. Mhm. Was wiederum dann darin resultiert, dass wenn es nicht funktioniert und nicht als kontrollierbar sich erweist und man dieser Schwangerschaft verlustig geht, dass das dann irgendwie als Versagen gelabelt ist, innerlich auch häufig oder emotional.
Und da kommt dann die Scham ins Spiel.
Ja, ja.
Und hast du das Gefühl, es wird ausreichend über Fehlgeburten gesprochen?
Also es gibt im deutschsprachigen Raum zwei, drei, auch von mir zur Kenntnis genommene oder gelesene Bücher, Mutter ohne Kind von Eva Lindner, glaube ich, oder so, die sich vor allem mit der Perspektive der Personen, die davon betroffen sind und dem Umgang damit befassen. Also da sind wir auch wieder bei Verlust zentriert, aber auch welche rechtlichen Konsequenzen bringt das mit sich. Also Mutterschutz war zum Beispiel früher nur möglich für Frauen ab der 24. Schwangerschaftswoche. Und da hat von Natascha Sargorski eine sehr lobenswerte Initiative dafür gesorgt, dass auch Frauen, die in einem früheren Stadium eine Fehlgeburt erleiden, einen gestaffelten Mutterschutz erhalten. Also da geht es um diese Fragestellung. Was aber tatsächlich mindblowing war, das waren Publikationen und Gedanken dazu, die ich aus dem englischsprachigen Raum entnommen habe. Da gibt es eine Soziologin namens Victoria Brown, die sich mit einer feministischen Perspektive auf Fehlgeburten befasst und auch etliche JournalistInnen, die alle sagen, es ist so interessant, in der feministischen Literatur werden Reproductive Rights und Schwangerschaftsabbrüche, Sexualität, Körperbilder und dergleichen verhandelt, aber die Leerstelle ist Fehlgeburt. Woran zum Teufel liegt das? Und wenn man da dann anfängt zu bohren und zu gucken, dann kommt man auch nochmal tiefer an die Fragestellung von Funktionen, die Menschen und Geschlechtern zugewiesen werden. Ja, also es gab mal in den 70er Jahren einen inzwischen relativ vergessenen Medizinhistoriker, Christopher Burs, der sozusagen versucht hat, wertneutral zu sortieren, die Funktion von Gesundheit. Und er sprach dann auch von statistisch nachweislichen Funktionen von Körperteilen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, aber am Ende ist das natürlich auch ein relativ utilitaristischer Ansatz zu sagen, Körperteile und Organismen und Organe haben Funktionen und dann wäre ja quasi die Funktion einer Gebärmutter zu gebären. Mhm. Und wenn ihr das nicht gelingt, dann können wir uns ein bisschen zusammenreimen, was auch mit reingespielt hat, wo die Scham herkommt.
Wenn man das jetzt allerdings nochmal weiterdenkt, dann könnte man ja auch sagen, also auch wenn eine Fehlgeburt ein sehr schmerzhafter Moment sein kann, dann zeigt es ja trotzdem potenziell, dass der Körper das auch macht, was er machen soll, nämlich, dass er sich verabschiedet von einem, ich sag jetzt mal, Organismus, von einem Embryo, von einem Fötus, der nicht lebensfähig wäre.
Ich glaube, du hast da gerade mit Verabschieden einen ganz zentralen Begriff genannt, denn das sagen sowohl die MedizinerInnen, als auch genau darum geht es, zu sagen, es gibt Funktionen, Körper werden krank, Körper beenden Vorgänge, Körper stoßen nicht lebensfähige Zellen ab, genau. Und ich glaube, das Verabschieden für uns übersetzt würde auch heißen, sich von einer Idee zu verabschieden. Mhm. Es wird ja auch ganz vielen Schwangeren, und interessanterweise rede auch ich von den Schwangeren, weil es gibt ja auch ein Umfeld von Schwangeren. Es gibt ja nicht nur die Person, die schwanger ist. Aber wenn es um Schwangerschaften geht, gibt es ja auch diesen Mythos, bitte bis zum dritten Monat das möglichst nicht zu sagen, weil die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die befruchtete Zelle sich einnistet und überlebensfähig weitermacht, nach dem dritten Monat erheblich höher ist als zuvor. Das ist erstmal vermeintlich nachvollziehbar, hat aber wiederum zur Folge, dass eine Person, die das für sich behalten hat und die erleidet dann eine Fehlgeburt oder ein Abbruch im Frühstadium, überhaupt niemanden hat, mit dem sie sozusagen sich austauschen, weil die Welt außenrum es gar nicht wusste. Oder auch, dass Personen vorgehalten wird, du kennst doch die Statistiken. Als ob das in irgendeinem Kontext hilfreich wäre, beziehungsweise ja, vielleicht ist es oder wäre es hilfreich, wenn man sich die, jetzt kommen wir zum nächsten Kampfbegriff, Fötuszentriertheit generell im Gespräch anguckt. Das also vom frühestmöglichen Zeitraum, an dem eine Schwangerschaft festgestellt werden kann, zwischen schon einige Tage vor Ausbleiben der Regelblutung. Es gibt immer frühere erste Fotos. Es gibt inzwischen sogenannte Selfies, also mit C wie Zelle, also Selfies, die von bei IVF-Befruchtungen schon innerhalb dieser Zellbefruchtung gemacht werden können.
Also wenn quasi das noch nicht mal, wenn wir noch unter dem Mikroskop eigentlich sind.
Genau. Ja, so ist das, glaube ich, verständlicher, ja. Und das erhöht natürlich auch den Erwartungs- und Leistungsdruck, dass eine Schwangerschaft eigentlich nur noch heißt, hinzuleben auf die Produktion und das Hervorbringen eines dann bitte lebendigen und lebensfähigen Wesens.
Und nicht behinderten Kindes wahrscheinlich dann, ne?
Genau. Natürlich möchte niemand in Gynäkologiepraxen oder Kliniken irgendwie Bilder von nicht überlebensfähigen Zellen oder von Totgeburten so. Aber möglicherweise wäre eine Ausbalancierung, ein mehr darüber sprechen, dass es im Bereich des Möglichen liegt und wie dann damit umzugehen sein könnte und was es für Möglichkeiten gibt, eine sinnvolle Erweiterung des Diskurses.
Gefühlt herrscht ja auch oft so eine Sprachlosigkeit bei dem Thema, ne? Und vielleicht würde die sich dann einfach auch ein bisschen auflösen und es wäre einfach nicht mehr so awkward, wenn das Thema einfach ein bisschen ja, selbstverständlicher auch werden würde. So, und jetzt gibt es ja ab dem 1. Juni in Deutschland den gestaffelten Mutterschutz. Und das heißt ganz konkret, bei einer Fehlgeburt ab der 13. Woche, da gibt es 2 Wochen Mutterschutz. Ab der 17. Woche, da sind es 6 Wochen. Ab der 20. Woche, da sind es 8 Wochen. Was auch der reguläre Mutterschutz ist. Bei einer Frühgeburt oder wenn man mehr als ein Kind bekommt, also Zwillinge, Drillinge und so, ne, dann ist der Mutterschutz noch mal länger. Natascha Sogorski, die hat das ins Rollen gebracht. Und sie sagt, ja, ich wusste, dass das mit der Staffelung eine gute Idee ist, weil es das woanders längst gibt.
Das war nicht meine Idee, das war ein Konzept, von dem habe ich dann irgendwie gelesen und dachte mir, wow, wie logisch ist das denn? Ein Mutterschutz, der sich aufbaut entsprechend der Länge der Schwangerschaft. Also je länger ich schwanger war, desto mehr Mutterschutz brauche ich und kriege ich. Und das war so wahnsinnig logisch. Und ich habe auch Politikwissenschaften studiert, habe mir auch immer direkte Demokratie angeguckt und wusste, okay, Petitionen ist bei uns ein Mittel, das man als einfache Bürgerin hat, um politisch gehört zu werden. Und dann habe ich einfach, ja, mehr oder weniger, was heißt blauäugig, aber jetzt ohne groß irgendwie mir vorher eine Kampagne oder sowas zu überlegen, ich habe einfach diese Petition gestartet, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich war auch sauer, ehrlich gesagt.
Und übrigens, während des Mutterschutzes, da hat man dann zum Beispiel auch einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Und ganz, ganz wichtig, man muss nach einer Fehlgeburt keinen Mutterschutz in Anspruch nehmen. Also man kann auch einfach sagen, ich gehe ganz normal arbeiten, weil mir geht es besser mit der Ablenkung und so. Aber die Möglichkeit, die ist jetzt eben da. So, und jetzt hat Natascha ja ihr Kind in der 10. Schwangerschaftswoche verloren. Hätte es die neuen Regeln damals schon gegeben, da hätte sie also gar nichts davon gehabt. Und auch wenn theoretisch mehr drin gewesen wäre, ist sie erstmal zufrieden, sagt sie, dass überhaupt was passiert ist.
Also wenn Politik ein bisschen mehr Wunschkonzert wäre, dann, und so haben wir auch unsere Staffelung, die habe ich mit Hebammen und Gynäkologinnen erarbeitet, dann wäre der gestaffelte Mutterschutz schon ab der 6. Woche gekommen. 2 Wochen freiwilliger Mutterschutz, also da bricht die deutsche Wirtschaft auch nicht zusammen. Es ist aber klar und es wurde auch klar, dass da absolut keine Chance auf eine politische Mehrheit aktuell besteht. Und da muss man, glaube ich, auch, wenn man was verändern und erreichen will, soweit Realistin sein und sagen, okay, die 13. Woche ist schon ein riesiger Erfolg und Meilenstein, denn wir haben zwischenzeitlich über die 20., die 15., die 18. gesprochen. Also die 13., die jetzt kommt, das ist wirklich der Best Case, der irgendwie zu realisieren war und ein riesiger Meilenstein. Und meine Hoffnung ist ja, dass dieses Gesetz jetzt wirklich einen kleinen Paradigmenwechsel einlöst. Erstmal, dass diese Anerkennung, ne, für Fehlgeburten, was Frauen eigentlich danach brauchen, dass das erstmal ja ankommt in der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Und ich bin jetzt schon wieder in Gesprächen mit PolitikerInnen, was wir denn mit den frühen Fehlgeburten machen. Also auch wenn keine Partei gerade bereit ist oder zumindest keine Mehrheit bereit ist, das so auszuweiten aufs erste Trimester, dass wir zumindest diese Krankschreibung sicherstellen können, dass einfach keine Frau mehr betteln muss, sondern dass es klar ist, es steht ihr einfach zu. Wenn sie eine Krankschreibung will, kriegt sie die. Punkt.
Also, Natascha bleibt hartnäckig. Und das komplette Gespräch mit ihr, das könnt ihr euch, wenn ihr mögt, im Deutschlandfunk Nova Podcast Unboxing News anhören. Dort spricht Natascha auch darüber, warum sie ein Problem damit hat, dass eine sogenannte Ausschabung in Deutschland immer noch der Standard nach einem Schwangerschaftsverlust ist. Die komplette Folge, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und wir bleiben jetzt bei der Politik und schauen in die USA. Was dort mit gewollt oder ungewollt Schwangeren passiert, das ist für uns teilweise sehr schwer vorstellbar, sagt Christine Koschmieder.
Es gibt in den USA unter der Trump-Administration eine massive Beschneidung der Selbstbestimmungsrechte von Frauen, die im Übrigen ja auch auf uns zukommt. Also und da gibt es etwas, von dem hatte ich zuvor noch nie gehört. Das nennt sich Fetal Personhood, also fötale, also dass der Fötus als Rechtsperson.
Also dass er quasi einen Personenstand hat.
Genau, dass er einen Personenstand hat. Das hatte man schon versucht in den 70er Jahren, als es darum ging, ob Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch haben sollten, was man ja in den USA mit Roe versus Wade auch eingeführt hat, 1972. Und da wurde argumentiert, nein, nein, also das ungeborene Leben habe einen Personenstandsrechtsstatus und müsse deswegen geschützt werden. Das wurde damals abgebügelt. Aber jetzt, 2 Jahre nachdem man diese Grundsatzentscheidung rückgängig gemacht hat und in den USA das Recht auf Schwangerschaftsabbruch nicht mehr bundesweit gilt, hat man plötzlich sich auch dieser Fetal Personhood Rechtsfigur entsonnen und der sogenannten Fetal Harm Laws, also einer Gesetzgebung, die ursprünglich dem Schutz des ungeborenen Lebens gelten sollte und den man jetzt ganz perfide gegen Schwangere selbst richtet, indem man jegliche Tätigkeiten, die sie unternehmen, die normalerweise nicht strafbar sind, Genuss von Alkohol, körperliche Betätigung, Vermeidung von Operationen, ärztliche Fürsorge, also Dinge, die man selbst entscheiden darf, dürfen plötzlich gewendet werden, als damit vergehe sich eine Person gegen das ungeborene Leben in ihrem Körper. Und das zählt plötzlich mehr als das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren.
Und das heißt dann eben auch, dass im Falle einer Fehlgeburt ÄrztInnen potenziell der Gefahr ausgesetzt sind, dass das nachträglich jetzt mal als Schwangerschaftsabbruch geframed wird oder so, ne? Oder dass man, wenn, sagen wir mal, eine blutende Frau in die Gynäkologie geht, dann gesagt wird, hey, wir müssen sie jetzt so lange da sitzen lassen, bis dieser Fötus auf jeden Fall nicht mehr lebensfähig ist, was ja in mehreren Fällen dazu geführt hat, dass die Frauen dann auch gestorben sind.
Genau darauf wollte ich hinaus. Also was so hypothetisch nämlich klingt, als würde ich hier irgendeine Rechtsfigur herbeileiten, hat dazu geführt, dass im Zuge der Gesetzgebung, in den inzwischen 4 Bundesstaaten in den USA einen Schwangerschaftsabbruch wieder als Tötungsdelikt ahnden wollen, Kliniken und gynäkologisches Personal, ärztliches Personal massiv unter Druck geraten sind, sich der Beihilfe zu einem Schwangerschaftsabbruch strafbar zu machen mit immens hohen Strafen versehen und mit Haftstrafen versehen bis hin zu mehreren Jahren. Und genau das, und das kann man fast im Ticker unter US-amerikanischen Pregnancy Justice oder Pro-Choice oder ähnlichen Institutionen und Vereinen, die sich der Dokumentation oder der Protokollierung dieser Vorfälle sehr verdient gemacht haben, darum permanent nachlesen, dass das passiert. Junge Frauen oder Frauen generell und vor allem People of Color, also das ist auch eine rassifizierte Gesetzgebung, ne, haben keinen Zugang zu Gesundheitsvorsorge aus Angst der Ärztinnen und Ärzte der Kliniken und sie sterben.
Siehst du die Gefahr einer ähnlichen Entwicklung auch in Deutschland? Weil man ja einerseits irgendwie das Gefühl hat, es geht voran im Sinne von, es wurde eben beschlossen, ab der 13. Woche bekommt man 2 Wochen Mutterschutz. Auf der anderen Seite sind wir noch immer nicht stark weitergekommen bei der Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das könnte jetzt in die eine oder in die andere Richtung gehen.
Also ich glaube, du hast es ja gerade schon gesagt, die vermeintlich oder nein, die tatsächlich positiven Aspekte und du hast den Begriff Mutterschutz verwendet und Mutter und Familie sind natürlich sowieso Begriffe, die von bestimmten politischen Lagern auch sehr hochgehalten werden. Also dass man Mütter versucht besser zu stellen oder ihnen da Support zu gewähren mit einem gestaffelten Mutterschutz, das ist gut und erstrebenswert, aber es sagt trotzdem noch nicht viel über die Gesamtentwicklung, die nämlich, wie du es gerade schon angedeutet hast, die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die ja dank der Gutachten, die vorgelegt wurden, auf einem irrsinnig guten Weg war und dann aber just in letzter Sekunde, als es noch möglich gewesen wäre, unter der alten Regierung, aufgrund von Bedenken, dass man das doch noch nicht endgültig ausgewogen habe, da lagen Gutachten vor, das Begehren war da, also nicht durchgewunken hat. Und wenn man sich anguckt, dass immer weniger Fachärztinnen da sind, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dass Frauen, Betroffene, Schwangere extrem weite Wege zum Teil auf sich nehmen müssen, dass die Kosten immens hoch sind und nicht zuletzt, dass Schwangerschaftsabbrüche, das finde ich wirklich ein Kuriosum, klingt noch zu freundlich, nicht Teil des Curriculums der medizinischen Ausbildung sind, sondern dass freiwillige Studierende und engagierte Ärztinnen Workshops anbieten, an denen sie mit Papayas das üben, aber dass sie nicht Teil des medizinischen Curriculums in einem Staat wie Deutschland sind.
Das heißt, wir haben irgendwie einerseits dieses Thema, dass das F-Wort, dass Fehlgeburten total im Privaten verhandelt werden, aber andererseits ja dann trotzdem auf einer politischen Ebene über Körper und über Reproduktion bestimmt wird, weil Selbstbestimmung ja, aber bitte auch nicht ganz so doll.
Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Also man könnte fast zynisch von so einer Hierarchie sprechen, zu sagen, das ist ja im Interesse des Erfinders, den muss ich auch gar nicht gendern, zu sagen, ja, wer unschuldig einen Verlust erleidet, unkontrolliert, der genießt unser Mitleid, unser Wohlwollen und so weiter. Und die anderen beenden das ja wissentlich und willentlich. Und deswegen ist natürlich diese Binarität von unpolitisch versus politisch, schicksalhaft, tragisch, traurig versus da wird was erkämpft, ist auch eine Spaltung. Und ich denke, im Grunde sind das zwei Teile ein und desselben Kampfes. Und es gilt, genau hinzugucken, dass wir uns da nicht auseinander dividieren lassen. Wer ist das Opfer, wer trauert und wer muss kämpfen und wo ist es politisch?
Na, und wenn uns die Politik in den USA in den letzten Jahren eins gelehrt hat, ne, dann, dass wirklich gar nichts, was mit dem Körper von Schwangeren zu tun hat, unpolitisch ist. Vielen Dank an Christine Kohschmieder für ihre Gedanken zum Thema Fehlgeburten. Und dieser Essay, der heißt Das F-Wort. Eine feministische Sicht auf sogenannte Fehlgeburten. Der ist in Form eines Heftes mit Illustrationen von Theresa Hüges im Maro Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Und hier gibt's jetzt noch das Liebestagebuch und einen Themensprung. Caro ist am Start. Die kommt aus einer fast zweijährigen offenen Beziehung mit ihrem Ex-Partner Jones. Ja, und jetzt, da datet sie gerade zwei Männer, die total unterschiedlich sind. Der eine ist Nick, ein Straßenmusiker aus Berlin, und den anderen nennt sie BWL-Justus. Und warum dieser Typ sie trotzdem fasziniert und wie es zur Trennung mit Jones kam, das erzählt euch Caro jetzt.
Also ich bin seit ein paar Monaten von Jones getrennt. Das heißt, ich bin gerade single like a Pringle. Also wenn man Single sein definiert als in keiner fest definierten Partnerschaft irgendwie. Also Jones und ich arbeiten noch zusammen, wir sehen uns auch regelmäßig. Aber unsere persönliche, private Beziehung oder emotionale Beziehung ist halt durch die ganze Arbeit voll auf der Strecke geblieben. Und dann haben wir so entschieden, oder ich habe dann entschieden, ich möchte keine feste Partnerschaft mehr mit ihm, weil ich ja eigentlich nur noch die Verpflichtung der Partnerschaft hatte. Aber nicht mehr die Benefits, also nicht mehr die schönen Dinge, irgendwie gemeinsame Zeit zu zweit und Erlebnisse und sowas haben wir gar nicht mehr gemacht. Und deswegen war das für mich dann nicht mehr relevant, ihn jetzt als meinen Partner oder sowas zu haben oder zu betiteln. Ich treffe einen, den habe ich über eine Dating-App so kennengelernt. Ich nutze nicht so oft Dating-Apps, weil die nerven mich ziemlich, aber da hat es mal geklappt und der war ganz cute. Den habe ich gedatet, obwohl er überhaupt nicht meinem Beuteschema entspricht. Also der ist nicht tätowiert, der trinkt nicht, der raucht nicht, der ist total anständig, ist Banker, 30 Jahre alt, also jünger, aber so ein ganz anständiger Typ und wohnt in München. Und sieht aus wie so ein ganz typischer Münchner, so ein BWL-Justus halt. Also der hatte beim ersten Date ein Hemd an, so eine Chinohose und so Mokassins und hat eine Apfelschorle getrunken und war so eher so ein bisschen steif. Und ich mache mich so ein bisschen lustig über ihn, aber er ist sehr selbstironisch. Und ich habe ihn auch mal gefragt, ob er mir mal sein Dating-Profil mal zeigen kann, mit wem er so matcht. Weil ich habe gesagt, du datest bestimmt diese Perlenohrring Annika oder so. Und genau solche Mädels hatte er in seinen Chats und bei seinen Matches. Aber wir haben voll die Connection und wir treffen uns häufiger. Mit dem ist es aber ganz anders als mit Nick. Das ist eher so was Leichtes. Also wir gehen nicht essen oder sowas. Wir treffen uns nur für Sex und ein bisschen quatschen und so, klar. Und ich fühle mich immer super so leicht und bin gut drauf, wenn ich mich mit dem getroffen habe. Das ist alles so, ja, so leicht. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. So eine Kleinigkeit, die dich einfach so happy macht. Also gar nicht so ein tiefes Gefühl von Glück oder so, sondern so ein, so leicht im Sinne von keine tiefen Gefühle. Mit dem würde ich zum Beispiel jetzt keinen Urlaub machen oder so. Also der interessiert mich privat gar nicht so. Mit Nick ist es intensiv. Mit BWL Justus ist es ist leicht. Und dass er so anders ist, dass er so selbstironisch ist. Also der hat so Witz und hat so diesen, so ein bisschen diesen Schalk im Nacken. Oder wie sagt man das? Also der flirtet ganz gut. Er ist nicht so ernst und steif, sondern er ist irgendwie locker. Und was ich auch erlebe oder reflektiert habe über mich, weil ich date eigentlich nur jüngere Männer, dass ich das irgendwie gut finde, wenn mich jüngere Männer begehren. Ja, wenn die sich so denken, oh, die Alte irgendwie, die kann ich jetzt noch begeistern. Also so ein bisschen, also ich mag das, von Jüngeren begehrt zu werden, ja.
Und wie das mit Caro und den jüngeren Männern weitergeht, das hört ihr dann auch hier im Liebestagebuch. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, Themenwünsche, Fragen und Rückmeldungen, die schickt sehr gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, dann abonniert uns auch gerne da, wo ihr gerade den Podcast hört. Und wir freuen uns natürlich auch immer über gute Podcast-Bewertungen. Also schiebt mal ein paar Sterne rüber. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.